Ihnen allen ein ganz herzliches Grüß Gott bei diesem Gottesdienst. Der Wochenspruch dieser Woche lautet: Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Und nun beten wir im Wechsel. Psalm 92. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken. Des Morgens deine Gnade. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. Herr, wie sind deine Werke so groß? Ein Törichter glaubt es nicht. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und wenn wir auch alt werden, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht machet. Vater, wir irren von einem zum anderen und suchen Erfüllung unseres Lebens. Aber wir bleiben leer, wenn du uns nicht erfüllst. Wir schlagen so manchen Weg ein, um aus Enge und Not ins Freie zu kommen, aber unsere Wege führen in Not und Enge zurück, wenn nicht du uns den Weg zeigst. Wir strecken uns vergebens nach Hoffnung aus, wenn nicht du unsere Hoffnung bist. Du allein kannst uns weiterbringen. Komm heute mit deinem Geist zu uns, den du uns verheißen hast in Jesus, deinem Sohn. Amen. Erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus dem 1. Timotheusbrief: Ich danke unserem Herrn Christus, Jesus, der mich starr gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben, aber Gott dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Vom Lied 166. 166 singen wir die Verse 1 bis 4. Zum heutigen Sonntag gehört die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, dem 19. Kapitel, und dort von Vers 1 ab. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Ober der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Warum ging Jesus nach Jericho, liebe Gemeinde? Vielleicht hatte er ein besonderes Interesse an der Geschichte. Mauern waren zu sehen. 6 Meter breite Ruinenmauern und ein 9 Meter dicker Wehrturm. Stumme, steinerne Zeugen einer großen Vergangenheit, die bis ins 7. Jahrhundert vor Christus zurückreichte. Und Fremdenführer pflegten an dieser Stelle das altisraelitische Tagebuch aufzuschlagen und von dem damaligen Sturm auf die Bastille zu schwärmen. Erstmalig und letztmalig wurden bei einer militärischen Offensive Posaunen als strategische Waffen eingesetzt. Nicht Pulver und Blei, sondern Ton und Blech ließen diese Buckelsteine übereinander purzeln. Das verdutzte Bläserkorps konnte es kaum begreifen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Jeder Zoll dieser Stadt war lebendige Geschichte. War Jesus an Geschichte interessiert? Warum ging er nach Jericho? Vielleicht hatte er ein besonderes Interesse an der Natur. Palmen waren zu sehen. Ausgedehnte Palmenwälder sogar, von denen der Geschichtsschreiber Josephus sagte, dass in dieser Ansiedlung in der Jordanaue diese Wälder sie zur Stadt der Palmen gemacht habe. Außerdem gab es weltbekannte Balsamheide und große Rosensträucher, die kilometerweit die Luft mit wunderbarem Duft erfüllten. Eine herrliche Landschaft, schwärmten die Kenner, die fetteste Gegend in ganz Palästina. War Jesus an der Natur interessiert? Warum ging Jesus nach Jericho? Vielleicht war er an der Politik interessiert, ein Herrensitz war zu sehen. Stallungen dabei für eine ganze Kavallerie und Schildwachhäuschen drumherum. Herodes der Große wusste sehr wohl, warum er gerade an diesem Fleck und an dieser Stelle seinen Wintersitz errichtet hatte. Denn von dort war die Zufahrtsstraße nach Jerusalem zu kontrollieren und auch der Jordanübergang und die Einfallsstraße nach Arabia, dieser römischen Provinz jenseits des Jordans. Wer Jericho in Händen hatte, hatte die ganze Gegend unter seiner Fuchtel. War Jesus an Politik interessiert? Warum ging Jesus nach Jericho? Der Text gibt klare Antwort. Und siehe, da war eine Geschichte. Nein. Siehe, da war eine wunderschöne Natur. Nein. Siehe, da war eine weitreichende, weitsichtige Politik. Nein. Hier heißt es, und siehe, da war ein Mann. Da war ein Mensch. Da war ein Geschöpf. Dieser Herr ist vorrangig am Menschen interessiert. Sicher ist er auch ein Geschichtskenner, weil Gott ihm seine ganze Heilsgeschichte von Adam an vor Augen ablaufen ließ. Sicher war er auch Naturfreund, weil ihm Gott die ganze Natur, die ganze Welt als Schemel unter seine Füße gestellt hat. Sicher war er auch ein Machtpolitiker, seit ihm und weil ihm Gott die Macht Himmels und der Erden in seine Hände gelegt. Aber vor allem und zuerst ist er Philanthrop, Liebhaber des Menschen, Menschenfreund. Er will ohne dieses Gegenüber gar nicht mehr sein. In diesem Sohn Gottes ist ein unbegreifliches Sehnen nach uns. Deshalb ist er vom Himmel herabgestiegen, um in der Uniform des Elends seinen Leuten nahe zu sein. Deshalb ist er ins Sterben hineingestiegen, um auch den Schuldbeladenen eine letzte Chance zu geben. Deshalb ist er in das Reich des Todes hinuntergestiegen, um auch die Verlorensten nicht verloren sein zu lassen. Denn der Menschensohn, der Absteiger, der ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zum Beispiel Zachäus. Und das ist das Erste. Zachäus, der Aufsteiger. Schon, dass der Ehrgeizige, dieses ehrgeizige Bürschlein namens Zachäus als Auszubildender zum Zoll kam, war ein sozialer Aufstieg sondersgleichen. Während seine Kameraden als Eseltreiber oder Maulbeerpflüger oder nur als Handlanger ihre Brötchen verdienten, marschierte er mit feinen Kleidern zum Zollamt an der Jordanbrücke. Täglich lernte er Neues. Die Abfertigung von Karren und Handwagen, die Aufstellung von weit überzogenen Zöllen und Handelsabgaben und die Herstellung von frisierten Abrechnungen für die römischen Besatzer. So war damit natürlich auch ein finanzieller Aufstieg verbunden. Zöllner hatten ein einnehmendes Wesen. Mit einem Grundgehalt von BAT 6 oder 5 gaben sie sich nicht zufrieden. Überschießende, überhöhte Zölle flossen in ihre Taschen. Und so war sein beruflicher Aufstieg nicht mehr zu bremsen. Schließlich wurde Zachäus Chef vom Dienst im Zollamt an der Jordanbrücke, der Hauptverantwortliche dafür, dass den Leuten ihr gut verdientes Geld wieder zu beträchtlichen Summen abgenommen wurde. Der Schreibtischtäter, der mit weißer Weste dunkle Geschäfte betrieb. Der Halsabschneider, der bestgehassteste Mann der ganzen Stadt. Aber damit war sein Karriereknick noch gar nicht eingeleitet. Der höchste Aufstieg, der stand ihm noch bevor. Und das kam so. Als er eines Tages auf die Straße ging, weil sich dieser Wanderprediger Jesus angesagt hatte, da standen doch die Leute wie Mauern, Rücken dicht an Rücken, fugenlos und eiskalt. Und der Mörtel, der diese Mauer zusammenkittete, das war schweigender Hohn über den, der jetzt einmal zu kurz kam, weil er zu kurz geraten war. Lautlose Schadenfreude über den, der wohl groß, aber zu diesem Zweck nicht lang genug war. So hörte er kein Wort, aber lautlos prasselte es herunter. Das geschieht dir grad recht, du Schwindler und Geldsack. Jetzt sind wir einmal vorne und du hinten. Aber Zachäus wusste sich immer zu helfen. Er ergriff einen Ast. Er strampelte mit den Füßen. Er schaffte den Klimmzug. Und dann saß der Aufsteiger oben in dem grünen Baum. Das war der höchste Aufstieg. Das war die Spitze seiner Karriereleiter. Das war das Ende der Fahnenstange. Das war der Gipfel. Höher ging's nun einmal nicht mehr. Aber wie reich, wie arm ein Reicher sein kann. Wie unansehnlich ein Angesehener. wie ohnmächtig der Mächtige auf dem letzten Ast, Mutterseelen allein unter Hunderten. Vielleicht sitzt Zachäus heute Morgen unter uns, der soziale Aufstiege schafft, aber die Vergangenheit nicht hinter sich gelassen, der berufliche Aufstieg gemeistert, aber die Erfüllung nicht gefunden, der finanzielle Aufstieg geschafft, aber die innere Leere ist geblieben. Leute auf der Höhe ihres Lebens, im Zenit ihres Schaffens, am Gipfel ihrer Kraft, aber armselig mitten in der Kirche, ohnmächtig auf der letzten Bank, Mutterseelen allein unter Hunderten, Mutterseelen allein unter Hunderten. Trotz Geld, trotz Beruf, trotz Macht, trotz Ehre, trotz Karriere. Leben ist einsam sein, in Einsamkeit verloren. Das sind zu viele. Aber der Menschensohn, der Absteiger, ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zum Beispiel Zachäus. Und das ist das Zweite. Zachäus, der Umsteiger. Natürlich dachte er, bei diesem Straßenspektakel zur Kompasserie zu gehören. Aber aus diesem vermeintlichen Statisten wurde unversehens ein wichtiger Akteur. Der Herr Oberzollrat übernahm auf einmal die Rolle des Titelhelden in diesem Theater. Liebe Freunde, das kam so. Es kann jedem passieren, der in einem Gottesdienst sitzt. Jesus sieht ihn. Trotz allen Feigenblättern, hinter denen er sich versteckt hat. Jesus meint ihn. Er schneidet ja die großen, kleinen Leute nicht. Er hat es auf ihn abgesehen, ausgerechnet auf ihn. Er sägt den letzten Ast nicht ab, sondern ruft herunter. Zachäus, sagt er, ich gehöre zu dir, weil ich auch zu den Ausgemauerten gehöre. Ich zähle zu dir, weil ich auch zu den verlorenen Schafen Israels zähle. Ich schlage mich auf deine Seite, obwohl du ein Schwindler und Schmeichler bist, aber in dem allem den wunderschönen Namen Zachäus trägst, die Abkürzung von Zacharias, zu Deutsch, der Herr denkt an dich. Du kannst tun und lassen, was du willst, nur eines nicht diesem Gott davonlaufen. Du kannst gehen, wohin du willst, nur eines nicht auswandern aus dem Bereich seiner Liebe. Du kannst sein, was du willst, nur keiner, an dem Gott kein Interesse hätte. Doch ich gehöre zu dir. Ich will bei dir sein. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und dieser Zöllner, der zischt nicht. Sei doch bitte leise, kein Aufstand, geh voraus, ich komme dann schon leise nach. Der wiegelt auch nicht oben in seinem Baum ab. Das ist ein so großes Ding, das muss ich mir erst einmal gründlich überlegen. Und er zieht sich, dieser Luftikus, nicht elegant aus der Affäre. Ich habe jetzt keine Termine frei, können wir nicht eine Vereinbarung für spätere Stunden treffen? Nichts von alledem. Die Kletterpartie des Herrn Zachäus war zu Ende. Eilend stieg er vom Baum herunter und zu Haus die Treppen wieder hinauf. Zachäus, der stieg auf einmal um. Er konnte gar nicht anders, als herunterzukommen und heimzugehen. Können wir denn anders, wir kleinen, großen und großen Kleinen? Jesus sieht uns hinter allen Feigenblättern. Jesus meint uns und nicht die anderen. Jesus schlägt sich auf unsere Seite. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Initiative, die geht immer von ihm auf. Nicht wir können ihn greifen, er greift uns. Nicht wir können ihn sehen, er sieht uns. Nicht wir können ihn meinen, er meint uns. Und er sagt uns, heute will ich in deinem Hause einkehren.
Ich weiß, wie es hinter deiner Glastüre aussieht und es nicht gastlich gerichtet ist und so viel Schmutz in den Ecken liegt. Und trotzdem, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Auch wenn du überrascht bist und es noch einmal auf die lange Bank schieben und denken, du müsstest es dir noch einmal überlegen. Ich muss heute in deinem Hause einkehren, auch wenn dort zu Hause so ganz andere Hausbewohner dieses Haus ganz füllen und nicht erfreut sind, wenn ich komme. Trotzdem, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Ich will bei dir Besuch machen, ich will bei dir leben, ich will bei dir sein, ich gehöre zu dir, ich zähle zu dir, ich schlage mich auf deine Seite. Liebe Freunde, Jesus will Umsteiger, denn der Menschensohn, der Absteiger ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zum Beispiel Zachäus, und das ist das Dritte, den Einsteiger. Plötzlich steht dieser Mann mitten in den Wohnungen derer, die betrogen und geprellt waren. Mit der Schatulle in der Hand und einer Liste unterm Arm stand er da wie der Gerichtsvollzieher. Die Leute erschraken zu Tode und dachten an eine neue Quellensteuer. Aber Zachäus wollte nichts, er brachte etwas. Wiedergutmachung, Steuerrückzahlung, Entschädigung, die zu viel gezahlten Beiträge zurück, alles mal vier. Den Leuten blieb der Mund offen stehen, aber bevor sie ein Wort sagen konnten, war er schon zum Haus hinaus und ins nächste Haus hinein. Sein halbes Vermögen schmolz dahin. Jesus hat ihm das nicht geheißen. Jesus hat ihm das nicht befohlen. Jesus hat ihm das bei diesem festlichen Abendmahl nicht ins Stammbuch geschrieben. Jeder von uns weiß ganz genau, wo die dünnen Stellen sind. Wir wissen ganz genau, was wir eigentlich tun sollten. Jesus bewirkte nur durch seinen Ruf und Besuch eine Umkehr. Und aus dieser Umkehr ist eine Hinkehr zum Nächsten geworden. Heiligung erwächst aus der Rechtfertigung, sagen die Theologen. Und Rechtfertigung hat immer große Konsequenzen, groß nicht im Sinne von großen sozialen Worten, sondern von großen sozialen Taten. Dieses Ding war ein tiefer Einschnitt im Leben dieses Mannes. Von nun an musste im Hause des neureichen Zachäus wieder gerechnet werden. Seine Umkehr vollzog er bei den Finanzen. Wir werden unsere Umkehr dort vollziehen müssen, wo uns der Schuh drückt und wo unsere Verlorenheit am deutlichsten zum Tragen kommt. Und Zachäus hängte seinen Zollkittel nicht an den Nagel. Er kündigte nicht seinen Dienst. Zachäus wurde nicht zum großen und frommen Aussteiger, der etwas ganz Alternatives nun getan hat. Fromme Aussteiger versteigen sich nur in ihren Theorien. Pünktlich meldete er sich wieder zur Stelle. Zu Dienstbeginn war er auf dem Posten. Zachäus stieg wieder in seinen alten Beruf ein. Bestimmt, es war nicht leicht, im Zollhaus die Zölle neu umzuschreiben. Es ist nicht leicht, im Schulhaus die Aufgabe nicht abzuschreiben. Es ist nicht leicht, im Kaufhaus die Einnahmen ganz aufzuschreiben. Es ist nicht leicht, im alten Beruf neu zu leben. Aber dieser Zachäus hat es getan, nicht als Bösewicht, der sich geschickterweise eines Besseren besonnen hat, nicht als ein Schmutzfink, der sich löblicherweise zur Sauberkeit bekehrte, nicht als eine Wetterfahne, die nun eben das Fähnlein in den richtigen Wind hängt, sondern als Toder, der zum Leben kam, als Kranker, der Gesundheit erfahren hat, als ein Verlorener, der die Wahrheit dieses Textes erfuhr. Der Menschensohn, der Absteiger, der ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Gemeinde, warum Jesus nach Jericho kam? Darum. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen vom Lied 254. 254, die Verse 4 bis 7, ich lief verirrt und war verblendet. 254, 4 bis 7. Wir beten. Herr, unser Gott und Vater, wir wüssten ja nichts von unserem Elend, wenn du mit deinem Heil nicht zu uns gekommen wärest und immer noch kommst. Und so wüssten wir auch nichts von deiner Hilfe, von deinem Licht und Leben, von deiner Gnade über uns und über dieser Erde. Nun aber sagst du es uns, du hast es in deinem Sohne Jesus Christus in den Staub geschrieben und du schreibst es durch deinen Geist in unsere dunklen, harten Herzen. Dafür danken wir dir und wir bitten dich, lass diese deine Gnade, die alle Morgen frisch und neu ist, von uns aber auch immer wieder frisch und neu gehört werden. Lass nicht zu, dass sie uns je alt, gewöhnlich, uninteressant oder allzu vertraut werde. Bewahre uns vor dem Hochmut Erhabenden. Lass uns doch dies eine als das Beste, was wir haben können, Bettler zu sein. Aber von dir Beschenkte, Sünder, aber von dir Begnadigte, Kinder, aber von dir Ernstgenommene. Herr, behüte deine Kirche, deine Gemeinde, hier in ihren Versammlungen und Gottesdiensten und auf dem großen Kirchentag. Und überall, wo Menschen zusammenkommen, behüte
vor jeder Verflachung, Verdunklung oder Verdrehung deines Evangeliums. Sei du mit denen, die um ihres Glaubens willen verfolgt oder angefochten sind. Sei besonders mit den Christen in China. Erbarme dich der Regierenden und Völker dieser Erde. Erbarme dich aller Hungernden, unserer Kranken, Sterbenden und Einsamen. Dies alles bitten wir dich im Vertrauen darauf, dass du uns ja schon erhört hast, im Vertrauen auf deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Könnt ich's irgend besser haben? Lassen Sie uns schließen mit dem Lied 279, die Verse 2 und 3. Liebe Gemeinde, vor über 2 Jahren bat ich Sie, bei der Heizung am Haus der Stille in Winterhagen in der DDR mitzuhelfen beim Bau der neuen Heizung. Und Sie haben uns damals mit Ihrem Opfer geholfen. Dieses Haus der Stille ist ein wichtiger Sammelpunkt der Christen in der DDR. Und nun berichtete Pfarrer und Freund Breitenhagen von dort, dass vor kurzem eine Feuersbrunst alles zerstört hat. Er schreibt wörtlich, den vielen Helfern aus dem Dorf ist zu danken, dass während der intensiven Löscharbeiten aus dem Erdgeschoss wenigstens fast alles geborgen werden konnte. Trotzdem gibt es großen Verlust. Zum Beispiel lagerte auf dem Boden alle Unterlagen meiner Doktorarbeit über Dr. Franke, wertvolle Familienakten, Porzellan. Aber trotz allem überwiegt der Dank, dass der Herr in dieser entsetzlichen Not wirklich über uns Flügel gebreitet hat. Sobald die Baupläne vorliegen, sollen die Aufbauarbeiten beginnen. Könnt ihr helfen? Ich gebe diese Bitte weiter. Helfen denen, die notgeraten sind. Danke. Für ihr Geben.
Ich lade ein zu den 12-Minuten-Gottesdiensten am Dienstag zur Stunde des Gebets in der Schlosskirche 20 Uhr. Am Dienstag 9.30 Uhr Müttergesprächskreis und am Donnerstag um 15 Uhr unser Feierabendkreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel Passacaglia F-Moll von Max Reger. Wir wollen uns dazu noch einmal setzen. In der Gemeinde sind verstorben und wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Herr Erwin Mössner, Kernerstraße 46, 86 Jahre alt. Und Frau Caroline Machalitzki, geborene Schneider, Florentinerstraße 20, 78 Jahre. Wir denken an die Trauernden und erinnern uns selbst, dass wir den Weg zur Ewigkeit gehen müssen, Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit. Und so geht mit dem Segen Gottes hinein in diese neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.